Ostersonntag. Der König lebt. Der König lebt. Ja, wir sind beim Abschluss unserer Predigtserie, der gekreuzigte König. Wir haben jetzt drei Predigten dazu gehört. Überall ging es um den König. Heute steht das Wort König nicht im Predigttext. Aber ich nehme an, ihr seid mit mir einverstanden, dass der König lebt. Und so könnt ihr mitlesen, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt. Lukas 24, Vers 13 bis 35. Ich danke der Gemeindeleitung für die Hörspielfassung dieser Textlesung. Es war der Ostersonntag, 9. April im Jahr 30. Da laufen zwei Männer von Jerusalem nach Emmaus. Das sind etwa 11 Kilometer. So zum Vergleich, das ist etwa vom Bahnhof Aarau bis zum Bahnhof Lenzburg oder von hier bis nach Aarburg via Olten. Etwa 11 Kilometer, also ein guter Fußmarsch, 3-4 Stunden waren die bestimmt unterwegs. Der eine dieser beiden, der hieß Kleopas. Der andere, der hieß, ja, darüber wurde viel spekuliert. Manche sagen, es sei Lukas, weil es so lebendig ist, also der Schreiber selbst, der das erlebt hat. Andere sagen, nein, das muss fast der Sohn sein von Kleopas, denn die wohnen im gleichen Haus. Wie auch immer, jedenfalls sind die unterwegs und sie diskutieren miteinander über die Ereignisse, die gerade ein paar Tage vorher geschehen sind. Jesus ist 2 Tage zuvor getötet worden. Die Ereignisse haben sie in starke Trauer versetzt. Und so sind sie fassungslos, können kaum glauben, was geschehen ist, sind tief enttäuscht. Sie haben sich doch das mit Jesus ganz anders vorgestellt. Wahrscheinlich haben sie auch gedacht, vor einer Woche noch, Palmsonntag, so jetzt, in einer Woche wird Jesus König sein. Er wird die irdische Königsherrschaft ausrufen. Ja, der König lebt. Aber sie haben das in einer anderen Art verstanden. Und so sind sie jetzt tief traurig, weil es ganz anders gekommen ist, als sie gedacht haben. Von lieben Menschen verlassen zu werden, ist wohl etwas vom Schlimmsten, was wir Menschen erleben können. Man verlassen wird von anderen Menschen, ich denke hier an Freundschaften, die zerbrechen. Ich denke hier an Trennungen, vielleicht sogar Scheidung. Ich denke an einen Todesfall in der nahen Umgebung. Wenn man verlassen wird von Menschen, die man geliebt hat, ja, dann versetzt das einem in Trauer. Ist man logischerweise traurig, einsam. Man möchte nur noch weinen, wenn man weinen kann. Das Leben erscheint plötzlich so sinnlos. Und in solchen Momenten, wo man tief betroffen ist, stellt man sich oft auch die Frage, ja, worauf kommt es denn nun im Leben an? Was ist der Sinn des Lebens? Diese beiden Jünger, tief traurig, wie sie uns erscheinen, zeigen sehr gut, ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu ist letztlich unser Leben sinnlos. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 15, Vers 14, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. 3 Verse später, 1. Korinther 15, Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, ist meine Verkündigung heute Morgen sinnlos. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube sinnlos. Ich gehe sogar so weit, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist das Leben grundsätzlich sinnlos. Diese beiden Männer hier, die gehen dem Sonnenuntergang entgegen. Und auch in ihrem Leben ist es dunkel geworden. Und während die beiden Männer unterwegs sind, da schließt sich ihnen plötzlich ein ihnen unbekannter Mann an. Jesus. Aber sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Sie erkennen ihn nicht. Und mir überlegt, warum erkennen sie Jesus nicht? Ich meine, die waren ein paar Jahre mit ihm unterwegs. Die sind ja gerade deshalb so traurig, weil dieser Mann gestorben ist. Die denken ja die ganze Zeit nur an Jesus. Und jetzt ist Jesus da neben ihnen und sie erkennen ihn nicht. Nun, manche Ausleger sagen, ja, die Sonne stand ihnen halt entgegen. Nun, das glaube ich nicht. Aber ich habe drei andere Gründe gefunden, warum sie wohl Jesus nicht erkannten. Mal zuerst einmal erwarteten sie Jesus überhaupt nicht da neben ihnen. Oder sie gingen davon aus, dass Jesus gestorben ist. Kein einziger Jünger glaubte an die Auferstehung. Ist euch das schon mal aufgefallen? Die gläubigsten auferstehungsgläubigen Menschen damals waren die ungläubigen Juden. Die haben nämlich das Grab bewacht. Das waren noch die Gläubigsten. Und ja, die Frauen, aber nein, auch die waren nicht wirklich gläubig. Die gingen ja, um den Körper einzubalsamieren. Die erwarteten einen toten Leichnam. Also alle Gläubigen, also ich sage mal, alle Nachfolger von Jesus waren am Ostersonntag ungläubig. Jemand hat es mal so gesagt, am Ostersonntag gab es keine an Jesus Christus gläubigen Menschen. Es gab nur Ungläubige. Ganz spannend. Auch diese beiden, die rechneten überhaupt nicht mit der Auferstehung von Jesus. Mal erster Grund. Zweiter Grund, Jesus hatte einen neuen Körper. Er hatte einen Auferstehungsleib. Und vermutlich sah der ganz anders aus. Aber bevor ihr jetzt auf die Idee kommt, dass da ein ganz anderer auch wirklich neben ihnen war, also dieser Auferstehungsleib hat immerhin noch Nägelmale. Also ganz anders war er doch nicht. Und so ist es mit dem Auferstehungsleib. Es gibt eine Kontinuität zum jetzigen Leib, dass man irgendwie noch erkennen könnte, wer es ist, und doch, man sieht ganz anders aus. Also ich freue mich schon auf meinen Auferstehungsleib. Und ich stelle mir den ganz perfekt vor. Also schon ein bisschen anders als der jetzige. Um nicht zu sagen, total anders. Aber darauf freue ich mich. Ich stelle mich so vor, 20-jährig, Muskeln, fit. So stelle ich mir einen perfekten Körper vor von mir. Und das ohne zu pumpen. Also jedenfalls, Jesus sah ganz anders aus, aber wir wissen wir wissen nicht so viel von diesem Auferstehungsleib. Was wir wissen ist, dieser Leib kann essen, kann trinken, kann reden, kann gehen. Ja. Das ist mal der zweite Grund. Jesus hatte einen Auferstehungsleib. Der dritte Grund, der wird uns im Text mitgeteilt. Vers 16 steht, aber sie waren jetzt in dieser Übersetzung wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Luther übersetzt, aber ihre Augen wurden gehalten. Nun, wie auch immer man das deutet, die Tatsache ist, wenn Gott sich uns nicht zu erkennen gibt, können wir Gott nicht erkennen. Stellt euch vor, es gibt Gott und er sagt es niemandem. Dann sind wir alle der Meinung, es gibt keinen Gott. Der Mensch kann nur dann davon ausgehen, dass es Gott gibt, wenn sich Gott ihm zu erkennen gibt. Das ist hier auch ein schönes Bild. Ihre Augen wurden gehalten. Sie erkannten Jesus nicht. Jesus also schließt sich diesen beiden Männern an. Wahrscheinlich ist er etwas schneller gelaufen als die beiden Stürmis da. Die sind ja voll in der Diskussion drin. Wörtlich schreibt Lukas hier, wie Jesus sie fragt, was sind das für Worte, die ihr einander entgegenwirft? Also das ist disputieren, so bang, mit Worten. Die streiten sich. Die waren überhaupt nicht gleicher Meinung. Und also fragt Jesus, was sind das für Worte? Dann schaut Jesus sie an und er sieht, also nein, und dann die anderen beiden, die bleiben gerade stehen. Traurig. Fragen, hey, bist du der Einzige unter allen Fremden, der nicht weiß, was geschehen ist? Für diese beiden ist Jesus ein Fremder. Wäre er ein Einheimischer, da hätte er bestimmt mitbekommen, was da geschehen ist. Bist du der Einzige? Die bleiben gerade stehen. Und Jesus bleibt wohl auch stehen und sagt, was denn? Das ist natürlich sehr rhetorisch, oder? Ich meine, Jesus war selbst dabei. Was denn? Jesus war selbst dabei und als Gott wusste er ja sowieso alles. Das ist ganz rhetorisch. Aber so ist das auch mit uns. Jesus fragt uns sehr oft, wie geht's dir? Sag's mir doch. Jesus möchte von uns wissen, wie es uns geht. Gerade dann, wenn wir traurig sind, wenn wir zornig sind, wenn wir enttäuscht sind, fragt Jesus, wie geht's dir? Und wir dürfen dann, wie diese beiden Jünger, Jesus unser Herz ausschütten. Bist du denn der Einzige? Und sie schütten ihr Herz bei diesem Mann, bei Jesus aus. Und so dürfen auch wir unser Herz immer wieder ausschütten. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das Herz bei Jesus ausschüttet, dann schüttet es ganz aus, dass da nichts mehr drin ist in diesem Herz. Aller Zorn, alle Wut, alle Trauer. Wisst ihr, wenn wir beten, dann bekommt Gott keinen Informationsgewinn. Er wusste schon alles. Aber wir pflegen dadurch Beziehung mit Jesus, mit Gott. Und das ist das Wertvolle. Und wenn wir unser Herz ausschütten, tut uns das gut. Klar, das ist auch im zwischenmenschlichen Bereich so. Wenn man das Herz ausschüttet, das tut gut. Ich habe nur festgestellt, dass wir manchmal das Herz bei Menschen ausschütten, die im gleichen Boot sitzen. Und dann gehen wir gemeinsam unter. Das ist das Traurige. Wisst ihr, man ist zornig und dann findet man Verbündete. Das hilft überhaupt nicht. Ich bitte euch, wenn ihr traurig seid, wütend seid, zornig seid, geht auf jemanden zu, der das nicht ist. Schüttet das Herz bei jemandem aus, der das nicht ist, damit er euch das sagen kann, was euch gut tut. Und so jemand ist Jesus. Der sitzt nicht, jetzt hier in diesem Bild gesprochen, im gleichen Boot. Denn er ist derjenige, der als einziger weiß, wie es wirklich ist. Und so sagen sie Jesus, hast du etwa nichts von Jesus gehört, dem Mann aus Nazareth? Ich finde das sehr rührend, wie die beiden Jesus über Jesus aufklären wollen. Aber mal ganz ehrlich, sind wir nicht oft sehr ähnlich oder gleich? Dass wir Gott über Gott aufklären wollen und sagen, aber Gott, das hättest du anders machen sollen. Aber Gott, wie konntest du nur? Warum lässt du das zu? Und wir klären Gott über Gott auf. Sagen, wie Gott das anders tun sollte. Hast du etwa nicht? Und dann schütten sie ihr Herz wirklich aus. Sie erklären Jesus, wie es wirklich ist. Vers 19 bis 24, das ist der, die haben da eine ganze Predigt gehalten, Jesus. Gesagt, so und so und so und dann ist das geschehen und das und so. Und dann in Vers 25 ergreift Jesus das Wort. Und er sagt hier, Vers 25, was seid ihr doch schwer von Begriff? Oh, Jesus ist so direkt. Er ist so ehrlich. Ich glaube, das kam in totaler Liebe. Was seid ihr doch von so schwer von Begriff? Aber auch wenn Wahrheit in Liebe gesprochen wird, tut das manchmal weh. Man kann es fast nicht annehmen. Aber das brauchen wir manchmal. Sonst jemand ein Wort in Liebe sagt, das wahr ist, nicht nur gut tut, wohl tut, so ein bisschen streicheln über den Kopf. Das bringt nämlich gar nicht so viel, wenn es uns nicht so gut geht. Klar, wir sollen einander in Liebe begegnen, aber manchmal ist auch ein Wort dran, das ganz wahr ist, total in Liebe gesprochen. Was seid ihr so schwer von Begriff? Jesus war so direkt und nun zeigt er sich ihnen in zwei Schritten. Der erste Schritt, wie Jesus sich diesen beiden Jüngern zeigt, ist, dass er ihnen die Bibel öffnet. Steht da, Vers 26, musste der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Damals hatten die gläubigen Menschen, die Juden, ja auch eine Bibel. Unser heutiges Altes Testament, das man heute auch Tanach nennt. Vielleicht schon mal gehört. Tanach, ist, das heißt nichts übersetzt. Das sind nämlich drei Buchstaben, T-N-K, Tanach. Für Torah, Neviim und Ketuvim. Torah, Mosebücher, Neviim, Propheten. Und Ketuvim heißt Schriften. Und das ist die Bibel. Die besteht aus den 5 Büchern Mose, dann aus den Propheten, die beginnen bei den Juden bereits bei Josua, vordere Propheten, und dann die Schriften. Das ganze Alte Testament. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus erklärt den beiden Jüngern, wie im ganzen Alten Testament von ihm die Rede ist. Also Jesus hält hier eine Bibelstunde im Gehen. Der konnte alles auswendig. Vermutlich nicht nur er, sondern die beiden Jünger kannten das Alte Testament vermutlich auch auswendig. So haben sie miteinander gesprochen und Jesus hat ihnen gesagt, schaut mal, 1. Mose 3, 15, da stehe ich. Und dann geht er weiter und dann irgendwann 1. Mose 49, da stehe ich, der Zepter aus Juda. Und dann geht er weiter und durchs ganze Alte Testament. Und dann irgendwann, so stelle ich es mir vor, ist er in Jesaja 53. Und da sagt er ihnen, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. So erklärt Jesus, wie der Messias leiden musste. Wegen uns. Und in einem zweiten Schritt erklärt Jesus, wie der Messias auferstehen musste. Das steht auch im Alten Testament. Bisschen weniger deutlich. Aber es steht. Wie er Herrlichkeit empfangen soll. Das Karfreitag und Ostern, so erklärt Jesus diesen beiden, haben für uns Menschen größte Bedeutung. Karfreitag ist der Moment, als Jesus, der Messias, gelitten hat, gestorben ist. Ostern ist der Moment, in dem Jesus auferstanden ist. Weil Jesus für uns an Karfreitag gestorben ist, können wir Vergebung für unsere Sünden bekommen. Nämlich, wenn wir unsere Sünden Jesus bekennen, dann vergibt er uns unsere Sünden. Weil Jesus an Ostern auferstanden ist, ist neues, ewiges Leben möglich. So können wir Jesus Christus im Glauben als unseren Herrn annehmen und wir dürfen ein Kind Gottes sein. Diese beiden Aspekte, Leiden und Herrlichkeit, Karfreitag und Ostern, müssen wir unbedingt zusammenhalten. Wir als Christen neigen, oder als Menschen allgemein, neigen ja dazu, wenn wir das Pferd besteigen, immer auf einer Seite runterzufallen. Und so ist das auch hier. Manche Menschen, manche Gläubige, die sind total bei Karfreitag und die sehen irgendwie nur einen ohnmächtigen, scheiternden König. Ja, das Leben als Christ ist halt Niederlage. Es geht immer in die Tiefe. Es ist immer nur schwierig. Aber zum Glück kommt Jesus bald wieder. Und dann endlich wird es gut. Man vergisst, dass es auch noch Ostern gibt. Andere sehen nur Ostern. Ja, das Leben mit Jesus. Ja, da haben wir einen himmlischen, erfolgsgarantierenden, triumphalen König, der uns immer den Sieg schenkt. Niederlagen gibt es nicht. Musst nur genug glauben, dann wirst du geheilt werden. Musst nur genug glauben haben, dann wirst du reich werden. Musst nur genug glauben haben, dann wirst du Erfolg im Leben erleben. Ja, Gott schenkt sichtbaren Segen, keine Krankheiten, kein Leid, Geld und Beförderungen. Ostern hat das bewirkt. Ich bitte euch, nehmt das zusammen. Wir haben Karfreitag und Ostern und ja, wir leben im Moment noch in einer Zwischenzeit, in einer Spannung. Theologisch sagt man dem, wir leben im schon, aber noch nicht. Vor allem von englischsprachigen Theologen wurde das so formuliert mit den Worten already, but not yet. Jetzt, aber noch nicht jetzt. Schon, aber noch nicht. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Die Bibel sagt dem, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und manche Gläubige, die wollen immer schauen, Zeichen und Wunder und schauen und schauen. Und andere glauben gar nicht daran, dass das heute noch geschehen kann. Wir müssen das zusammennehmen. Ich sage es so, Gott kann seine Herrlichkeit heute schon erweisen in dieser Zeit. Es gibt Momente, da schenkt Gott Wunder. Da greift er rein, da werden Menschen geheilt. Da greift Gott ein. Wir haben es hier auch schon erlebt in der Gemeinde. Wenn wir jemanden mit Öl salben, dann habe ich so das Gefühl, in 30-50%, nur gefühlt, oder? Ich habe das nie gemessen, aller Fälle tritt das ein, wofür wir beten. Heilung. Wir haben einige unter uns, die können jetzt ein Zeugnis geben. Gott greift ein manchmal, aber nicht immer. Nicht immer. Ich sage es jeweils so, wenn Gott in diese Zeit eingreift und seine Herrlichkeit erweist, ist das wie ein Schatten des Zukünftigen. Das Reich Gottes, das jetzt schon sichtbar wird, aber noch nicht ganz da ist. Herrlichkeit und Leiden. Die Reformatoren haben die Theologia Gloriae der Theologia Crucis entgegengesetzt. Das eine ist die Theologie des Kreuzes, das andere ist die Theologie der Herrlichkeit. Und ich möchte uns bitten, dass wir die Theologie des Kreuzes und die Theologie von Ostern zusammennehmen. So hat also Jesus ihnen erklärt, wie das genau war im Alten Testament mit ihm. Die Zeit verging, bin fast geneigt zu sagen, wie im Fluge. Aber die sind gelaufen. Jesus ist dann später vielleicht geflogen. Aber jedenfalls verging die Zeit sehr schnell. Und dann plötzlich standen sie in Emmaus vor dem Haus. Und da tut Jesus so, als würde er weiterlaufen. Nein, Jesus will die Jünger nicht veräppeln. Haha, ich gehe jetzt weiter. Sondern er will sich ihnen nicht aufdrängen. Das ist etwas, was sich auch durch die ganze Bibel durchzieht. Gott will sich uns nicht aufdrängen. Das beginnt immer in der Schöpfungsgeschichte. Gott zwingt die ersten Menschen nicht im Paradies zu bleiben. Sie kannten den Ausweg. Und das geht durch bis ins Neue Testament. Gott zwingt niemanden, an ihn zu glauben. Gott zwingt niemanden, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott zwingt niemanden, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Gott zwingt niemanden dazu. Denk hier immer an C.S. Lewis, der so zum Ausdruck brachte, dass es mal nur Freiwillige geben wird im Himmel. Nämlich zum einen, hat C.S. Lewis gesagt, gibt es diejenigen, die zu Gott sagen, König, dein Wille geschehe. Und dann wird es diejenigen geben, zu denen wir Gott sagen, dein Wille geschehe. Du wolltest nicht mit mir, du musst nicht mit mir. Es wird mal in der Ewigkeit nur Freiwillige geben. Solche, die freiwillig heute sagen, Jesus, du bist mein König. Und so bitten die beiden Jesus, bei ihnen zu bleiben. Und Jesus willigt so gerne ein und er geht zu ihnen ins Haus. Ich finde das ein ganz schönes Bild für die Bekehrung und Wiedergeburt, wie man das nennt mit den theologischen Fachbegriffen. Das meint, dass ein Mensch, wenn er zu Jesus umkehrt, Jesus in sein Leben aufnimmt. Wie es heißt in Johannes 1, Vers 12. Alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und so nehmen die beiden Jesus auf. Und ich finde das Bild wirklich schön. Es zeigt uns nämlich, dass man gar nicht starken Glauben haben muss, bevor man Jesus aufnehmen kann. Die beiden zweifelten immer noch. Sie nehmen Jesus auf. Vielleicht sitzen sie heute Morgen hier im Gottesdienst voller Zweifel. Möchte ich sie ermutigen, lassen Sie sich doch mal auf den Gedanken ein, dass es Gott wirklich gibt. Lassen Sie sich auf den Gedanken ein, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ich meine, klar, das Sterben Jesu kann man kaum bezweifeln, aber die Auferstehung. Lassen Sie sich mal auf diesen Gedanken ein. Und vielleicht wagen Sie ein Gebet, so im Sinne von, Jesus, ich bin überhaupt nicht überzeugt, aber zeige du dich mir. Amen. Es wäre doch vielleicht ein Gebet heute Morgen, so voller Zweifel zu sagen, Jesus, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Bitte zeige du dich mir, dass ich dich erkennen kann. Ich bin überzeugt, Jesus nimmt dieses Gebet ernst und er wird sich ihnen zeigen. Vielleicht sitzen sie hier, sie sind schon sehr gläubig, sagen, doch, ich glaube, Jesus ist nicht nur gestorben und auferstanden, nein, er ist für mich gestorben und auferstanden. Und jetzt überlegen sie sich so, denken, ja, wann war denn das, als ich da Jesus mein Leben gegeben habe? Als ich gesagt habe, Jesus sei du mein König? Und irgendwie können sie sich nicht so richtig daran erinnern, dass das je schon geschehen ist. Möchte ich sie fragen, warum wäre nicht heute ein guter Tag? Sagen, Jesus, komm in mein Leben, hier hast du alles. Amen. Jesus Christus kommt gerne in unser Leben. Wir dürfen ihm unsere Sünden bekennen und dann nimmt er gerne Wohnung in unserem gereinigten Leben. Und dann können sie als Zeichen dafür, dass sie das jetzt gesagt haben, sich taufen lassen, das öffentlich zum Ausdruck bringen, ja, Jesus ist mein Herr, ist für mich gestorben und auferstanden. Das war nämlich damals so, bei den ersten Christen schon, wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus fand, ließ er sich taufen als Zeichen, dass das passiert ist. Denn Bekehrung und Wiedergeburt wird so schnell zu etwas total Innerlichem. Aber das ist es nicht. Es soll sichtbar werden. Als Jesus da bei ihnen einkehrt, geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Jesus nimmt das Brot, dankt und bricht's. Eigentlich ist Jesus hier mega frech. Denn das war die Aufgabe des Hausherrn. Ich weiß nicht, wie das Jesus gemacht hat, vielleicht hat er es einfach aus den Händen genommen. Vielleicht hat er gesagt, so, gib mir mal das Brot über, jetzt bin ich dran. Ich habe keine Ahnung, wie der plötzlich zu diesem Brot kommt. Aber der nimmt es und er bricht es und er dankt. Übrigens, Jesus hat immer vor dem Essen gebetet. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo Jesus gegessen hätte, ohne zu beten. Und dann bricht Jesus das Brot, er dankt dafür. Und in diesem Moment gehen den beiden die Augen auf. Als sie da diese vielleicht durchbohrten Hände sahen. Oder vielleicht haben sie sich daran erinnert, wie Jesus schon mal das Brot gebrochen hat. Bei der Speisung der 5000, bei der Speisung der 4000, da waren die beiden bestimmt dabei. Und sie erkennen Jesus, steht dann in Vers 35, da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannten. Jesus hat sich also hier zu erkennen gegeben. Und in diesem Moment, als sie ihn erkannt haben, da war er auch schon wieder weg. Und so ist doch das sehr oft, wenn wir plötzlich glauben wir und dann kommen schon wieder die Zweifel. Wo ist er jetzt? Dann erleben wir etwas mit Jesus und im nächsten Moment erleben wir das Gleiche nicht nochmal. Denken wir, wo ist jetzt Jesus? Unser Glaube ist Glaube und nicht Schauen. Jesus ist weg. Die beiden sprechen dann zueinander, Vers 32. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss. Jesus hat sich ihnen zu erkennen gegeben. Zuerst dadurch, dass er ihnen die Schrift, die Bibel geöffnet hat. So ist das auch heute noch. Viele lesen zuerst mal die Bibel. Viele hören zuerst mal in einen Gottesdienst, eine Predigt. Viele sind zuerst mal in einem Glaubensgrundkurs und erfahren, wie das ist mit der Bibel. Und dann zeigt sich ihnen Jesus, wer er ist. Jesus öffnet die Bibel. Sagen, brannte nicht unser Herz da, als er die Bibel uns geöffnet hat. Es waren nicht die Wunder, die die beiden zum Glauben führten. Wunder haben sie sehr, sehr viel erlebt. Sie waren ja mit Jesus unterwegs. Diese Wunder führten sie nicht zum Glauben. Es war das Wort Gottes, die Bibel, die sie zum Glauben führt. Wunder können so schnell als Einbildung erscheinen. Denk hier an einen Mann, der hat auf der Straße eine Heilung erlebt. Ein halbes Jahr später war der weniger gläubig als vorher. Warum? Er hat nicht noch mehr Wunder erlebt. Dann war er so enttäuscht. Zu einem Wunder, das uns auf Jesus hinweisen kann, braucht es die Bibel, das Wort Gottes. Ein Wunder ist höchstens ein Zeichen. Niemand sagt, wenn er das Zeichen Aarau liest, jetzt sind wir da, ist Aarau auf diesem Schild. Nein, das Schild weist auf etwas anderes hin. Und so ist ein Wunder höchstens ein Zeichen auf das Wirkliche, auf Jesus Christus. Und so möchte ich euch ermutigen heute Morgen, lest die Bibel. Bitte lest die Bibel. Sag es immer so, lest ein Kapitel pro Tag. Aber vielleicht Kennt ihr auch Olaf Latzel? Hab letztens eine Predigt von ihm gehört. Der sagt, lest 2 Kapitel pro Tag. Und das sagt er in jeder 2. Predigt, hat er da behauptet. Nun, wie ihr es auch immer macht, lest die Bibel. 1 Kapitel, 2 Kapitel. Lest die Bibel, bitte. Lest die Bibel. Denn dort können wir Jesus begegnen. Dort können wir Jesus begegnen. Und dann bitte lest die Bibel im Gehorsam. Ich mache es jeweils so, dass ich sage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Dann will ich erfahren, was Jesus mir sagt. Und Jesus spricht durch die ganze Bibel zu uns, denn er ist ja überall zu finden. Und wenn wir die Bibel lesen, müssen wir die Bibel mit den Augen Jesu lesen oder beziehungsweise so lesen, dass wir immer fragen, wo ist jetzt da Jesus? Mir sagen manchmal gewisse Menschen, ja, wenn ich das Alte Testament lese, das ist ja so schlimm, was da steht. Ja, das ist wirklich schlimm, was da steht. Aber wenn wir es von Jesus her lesen, verstehen wir plötzlich, wie es gemeint ist. Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis der Bibel. Ohne Jesus bleibt es höchstens Gesetz. Todbringendes Gesetz. Mit Jesus sehen wir, wie es wirklich gemeint ist. Wir brauchen Jesus. Die beiden also haben ihr Jesus erlebt, also ihr Herz begann zu brennen, als sie da von Jesus die Worte geöffnet bekamen. Brannte nicht unser Herz? Und dieses Brennen, das hat etwas in Bewegung gesetzt. Und so rennen die beiden den ganzen Weg noch einmal zurück. 11 Kilometer. Also ich weiß nicht, wie schnell die jetzt waren. Wenn die so sportlich waren wie ich zur sportlichsten Zeit, dann dauerte das keine Stunde. Wenn sie so sportlich waren wie ich jetzt, dann ein bisschen länger. Es dauerte vielleicht 1-2 Stunden noch. Wahrscheinlich waren sie doppelt so schnell. Und ich glaube, trotzdem kam ihnen der Weg doppelt so lange vor, wie als sie da mit Jesus unterwegs waren. Aber die Begegnung mit Jesus hat etwas in Bewegung gesetzt. Wer Jesus erlebt hat, der wird gefühlsmäßig anders. Gefühle sind nichts Nebensächliches im Glauben. Ich sage es noch einmal. Gefühle sind nichts Nebensächliches im Glauben. So oft steht in der Bibel, freut euch, freut euch. Es ist obermühsam, um es in den Worten meines Vorgängers zu sagen, wenn man Jesus nachfolgt und man hat keine Freude dabei. Es ist obermühsam, wenn man keine Leidenschaft für Jesus hat. Es ist obermühsam, wenn man keine Lust hat. Das ist obermühsam. Gefühle sind nichts Nebensächliches, aber Gefühle sind nicht entscheidend. Das ist genauso wichtig. Gefühle sind nämlich in der Bibel nicht die Ursache, sondern die Folge. Spannend. Die Ursache ist die Begegnung mit Jesus. Und die Folge ist ein brennendes Herz. Nicht ich brenne und deshalb, sondern weil Jesus mir begegnet, kann mein Glaube brennen und mein Herz brennen. Und so bitte ich euch heute Morgen auch, begegnet Jesus. Ob euer Herz brennt oder nicht, begegnet Jesus. Lest die Bibel. Ob ihr Lust habt oder nicht, lest die Bibel. Betet. Besucht den Gottesdienst. Ob ihr da Lust habt, nächsten Sonntag aufzustehen oder nicht, besucht den Gottesdienst. Denn die Begegnung mit Jesus bewirkt Lust. Dann gibt es manchmal, dass sie sagen, ich habe keine Lust und dann kommt erst recht nie Lust. Und dann ist es obermühsam. Bitte ringt um neue Leidenschaft. Ich denke, vielleicht gibt es unter uns Gläubige, die sagen, aber im Moment brennt mein Herz überhaupt nicht. Aber überhaupt keine Freude für Jesus. Aber überhaupt keine Leidenschaft. Bitte ringt um neue Leidenschaft. Ringt darum, Jesus neu zu begegnen, denn es ist obermühsam, leidenschaftslos Christ zu sein. Und jetzt, wer Jesus erlebt hat, das setzt ihn so in Bewegung, der rennt 11 Kilometer, um anderen zu erzählen, Jesus lebt. Die Begegnung mit Jesus versetzt uns in Bewegung. dass wir das nicht für uns behalten können. Wir müssen das anderen weitererzählen. Man nennt das Mission. Missionieren. Und bitte, missionieren. Man wirft uns immer vor, dass wir uns dann für etwas Besseres halten, wenn wir anderen missionieren. Nein, nein, wenn wir missionieren, sind wir nur Bettler. Die anderen Bettler zeigen, wo das Brot ist. Das ist Mission. Ich bin ein Bettler. Jemand hat mir mal gesagt, da ist das Brot des Lebens. Ich sage jetzt anderen, kommt, da ist das Brot des Lebens. Ich fühle mich gar nichts besser. Oder in einem anderen Bild gesprochen, jemand hat mir mal gesagt, wie das Heilmittel heißt, das die tödlichste Krankheit besiegen kann. Wäre es da nicht egoistisch, wenn wir das Heilmittel für uns behalten würden? Ich bin deshalb unter anderem so gerne Pastor, weil ich Menschen sagen darf, wo es Brot zu finden gibt, welches das Heilmittel ist, das die tödlichste Krankheit besiegen kann. Ich sage das gerne weiter. Die schönste Botschaft, der König lebt. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist so schön. Klar gibt es Menschen, die wollen das nicht hören. Klar gibt es Menschen, die lehnen das ab. Das ist ihre Entscheidung. Ich möchte das weiter erzählen. Ob Menschen das glauben oder nicht, liegt nicht an mir. Ich zwinge niemand. Jesus zwingt niemand. Aber die Möglichkeit dazu sollen Menschen bekommen. Dann Vers 34, 35 kommen die beiden bei den Jüngern an. Jetzt wollen sie sagen, hey, Jesus ist auferstanden. Aber sie können es gar nicht sagen, weil die anderen sagen, er ist auferstanden. Wahrscheinlich ist Jesus in dieser Zeit schnell überbeamt. Hallo, hier bin ich. Zack, da bin ich wieder. Und dann wieder weiter. Und so merken alle miteinander, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Zusammenfassend haben wir heute gesehen, ohne Auferstehung Jesu ist unser Leben letztlich sinnlos. Jesus aber begegnet diesen beiden Männern. Und diese Begegnung, die hat Folgen. Und Jesus begegnet ihnen dadurch, dass er ihnen die Bibel öffnet. Wenn wir Jesus begegnen wollen, können wir das nur, wenn wir die Bibel lesen. Jesus will uns durch sein Wort begegnen. Und dann zeigt er sich ihnen selbst. Ist manchmal auch noch ganz speziell, wie sich Jesus uns zeigt. Durch Wunder, durch Träume, durch was auch immer. Jesus zeigt sich uns. Und sie erkennen ihn am Brechen des Brotes. Und diese Begegnung mit Jesus, die setzt etwas in Bewegung. Und so rennen die beiden zurück, denn sie wollen es allen erzählen. Jesus ist wirklich auferstanden. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir feiern heute Ostern, ist so schön. Ich freue mich immer, wenn Ostern ist nach Karfreitag. Ja, du bist gestorben, aber du bist auch auferstanden. Oh, wie schön hast du mir das gezeigt. Oh, wie schön durfte ich erleben, dass du lebst. Wie schön durfte ich erleben, dass du Leben veränderst, dass du Sinn gibst. Und ich wünsche mir das heute für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Öffne du die Augen, dass wir sehen können, wer und wie du bist, dass wir glauben können. Und ich wünsche mir auch, dass wenn du uns die Augen öffnest, dass unser Herz brennt, dass wir das nicht für uns behalten können. Dass das uns in Bewegung setzt, auch als ganze Gemeinde. Setze uns in Bewegung, weil wir so begeistert, so voller Leidenschaft sind für dich. Nicht aus Krampf heraus, sondern weil du uns begegnet bist und weil wir so begeistert sind von dir. Amen.